Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Schönen guten Tag. Mein Name ist Florian. Wie alle zwei Wochen, immer mit derselben Nase und Stimme und an der anderen Leitung.
Und auch, ich finde auch toll, dass du den Namen beibehältst. Ne? Das ist leicht zu merken, sonst wäre es schwierig.
Ich kann ihn ja auch mal wechseln für dich.
Hast du einen zweiten Vornamen? Das irritiert dich ja. Na gut, okay. Nein, auf der anderen Seite sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas. Genau, ja, heute mal eine besondere Folge, weil wir nehmen das Intro auch mit Video auf für alle, die uns gerade zuhören. Aber die Folge nicht als Video, da habe ich mich leider als absoluter Technik-Unnerd herauskristallisiert heute und habe leider das Video nicht aufgenommen, unseres nächsten Gesprächspartners. Aber bevor wir da hinkommen, eine Frage an dich, Marco, weil wir bringen ja immer Fragen mit, haben wir gesagt.
Ja, haben wir gesagt, machen wir auch so.
Meine Frage an dich heute, wie lässt du Druck raus? Also bist du eher so der Typ, du unterdrückst die Wut und den Ärger und irgendwann platzt es komplett oder kanalisierst du das gleich oder hast du da eine bestimmte Form der Verarbeitung? Nimmst du einen Vorschlaghammer oder gehst du meditieren in den Tempel? Was machst du?
Nee, weder noch irgendwie. Also irgendwie, ich glaube, ich bin einfach nicht so der wütende Typ.
Das stimmt, ich habe dich noch nie wütend erlebt.
Aber naja, gut, da sage ich jetzt nichts zu. Aber vielleicht, also ist mein Lifestyle auch so, dass ich das irgendwie so sukzessive immer wegatme. Vielleicht durch Sport oder durch Yoga, keine Ahnung. Oder vielleicht ist mein Umfeld einfach so, dass es mich nicht wütend macht. Ich bin einfach mit so viel lieben Menschen gesegnet. Punkt.
Ja, spannend.
Aber nein, manchmal bin ich auch wütend tatsächlich und manchmal ja auch mit Grund.
Hm. Okay. So, wirst du sicherlich haben, den Grund.
So, aber du sprachst ja über Druck und tatsächlich irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass Druck Leute mehr und weniger empfinden, also abhängig von ihrem Naturell und auch von den äußeren Faktoren. Und da ist es natürlich immer wichtig, wie man damit umgeht.
Absolut.
Und da ich jetzt scheinbar nicht der perfekte Experte zu dem Thema bin, haben wir da jemanden eingeladen.
Richtig. Wir hatten ihn schon mal bei uns vor ein paar Jahren, der Carsten Vonhoff, Vätercoach und Autor und
Podcaster
seit neuestem. Mhm. Und mit dem quatschen wir mal so darüber, wie das eigentlich so ist, generell so als Vater und was Druck mit uns macht und wie man dem entgehen kann, was vielleicht gesellschaftlich passieren muss. Insofern, ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge.
Wir steigern den Druck sozusagen gerade, Trommelwirbel, und jetzt lassen wir einfach den Carsten sprechen.
Ja, hallo Carsten, schön, dass du zu uns gekommen bist, wie wiedergekommen bist, habe ich festgestellt. Ne? Du warst ja vor 3 Jahren schon mal da.
Genau. Lang ist her, ja, aber welcome back bei den echten Papas, Carsten.
Ich freue mich total. Schön, euch zu sehen. Schön, wieder hier zu sein.
Schön. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Gespräch ein. Wir haben viel zu besprechen und darum meine erste Frage, Carsten, in deinem Post, den wir vor kurzem mal auf LinkedIn da gesehen haben, für die Zuhörerinnen und Zuseherinnen, der Carsten ist viel auf LinkedIn unterwegs und da beobachten wir hin und wieder mal, was seine Beiträge sind. Und da sprichst du vom Druck, der auf aktiven Vätern lastet. Druck in diesen Tagen oder generell bei Vätern hat sich ja doch sehr stark verändert in der letzten Zeit. Und wie erlebst du selbst diesen Druck und was hat dich generell dazu bewegt, überhaupt das Thema mal so aufzugreifen?
Ja, ich glaube, wenn uns jetzt Mütter zuhören, die werden sich in der Tat fragen, hä, wovon redet der, ne?
Also man hat manchmal vielleicht das tun sie tatsächlich.
Das tun sie in der Tat. Also insofern, du sprichst auch für Mütter hier, du erklärst denen das jetzt.
Also hoffe ich, ne? Das ist dann ein bisschen zynisch, wenn die sich selber so allein in dieser ganzen Verantwortung sehen und den Mann oftmals irgendwie als drittes Kind oder sonst wie entfernt wahrnehmen und sich, naja, eigentlich einen Mann an der Seite wünschen würden, der wirklich auf Augenhöhe neben denen Gesamtverantwortung mit übernimmt. Und ich glaube, da sind viele Männer von uns weit entfernt von. Und trotzdem sind eine Menge Männer auf einem guten Weg dahin und kommen aber an den Punkt, an dem Frauen auch oft sind, wenn ich diese ganzen Bereiche ähnlich zusammenbringen will, wenn ich guter, präsenter, halbwegs entspannter Vater sein will, wenn ich gut in meiner Arbeit trotzdem was machen will und vielleicht noch gesellschaftlich oder partnerschaftlich irgendwie was reißen will, dann komme ich an dieselben Herausforderungen, dieselben Grenzen, glaube ich, die Mütter sehr gut kennen, dass das eigentlich nicht gut leistbar ist, alles zusammen in derselben Qualität. Na, das ist das, was ich öfter auch so umschreibe mit dem, dass Vereinbarkeit eigentlich eine Illusion ist, weil wir immer einen Preis zahlen, wenn wir wirklich Vater, wenn wir wirklich Eltern sein wollen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns als Väter bewusst machen, dass das in der Tat eine ganze Menge ist, was wir da gerade, was wir versuchen zusammenzubringen, dass das weit über unsere Grenzen gehen kann. Und dass das nur ein gemeinschaftliches Thema sein kann. Also wir müssen das mit den Müttern unserer Kinder, mit unseren Partnern ernst nehmen, unter welchem Druck wir da gemeinschaftlich stehen. Und dazu gehört natürlich für mich, weil ich immer jemand bin, der erstmal schaut, was ist meine Verantwortung als Mann, als Vater hier, der erste Schritt zu gucken, wie viel Druck ist da eigentlich? Und ich arbeite sehr viel körperorientiert die letzten Jahre, wo ich auch gucke, hey, was habe ich denn sozusagen in meinem Körper als Repertoire, der mir da hilft, um das zu merken? Und da ist für mich, sind für mich die Schultern immer ein gutes Indiz. Marco, du wirst es aus dem Sport noch mehr wissen. Wenn ich meine Schultern wirklich massiv spüre, der Druck, der da lastet, mit all dem inneren und äußeren Anforderungen, die wir da haben, dann kann ich das als Zeichen nehmen, hier muss ich irgendwas ändern. Und wenn es erstmal nur kleine Dinge sind, um ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und ich merke, dass wir sehr viel über die Last der Mütter sprechen und das völlig berechtigt. Und ich dachte mir, dass wir die andere Seite einfach auch mit aufmachen müssen. Und ja, so ist der Post dann irgendwie entstanden, hat ziemlich gute Resonanz bekommen, soweit ich, wenn ich jetzt hier sitze mit euch anscheinend.
Ganz kurz, ist denn, also verstehe ich dich richtig, aber ist denn das wirklich, die wirklich gelebte Vereinbarkeit eigentlich das unerreichbare Glück?
Das unerreichbare Glück?
Ja.
Ich weiß, also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also,
man sagt ja immer, Glück gibt ja viele, die rennen dem Glück hinterher. Dabei ist ja eigentlich manchmal ähnlich wie der Weg des Zieles ja auch das Glück eigentlich, das Glück, was wir suchen, nur manchmal nicht finden, weil wir irgendwelchen Illusionen hinterherlaufen.
Genau, ich glaube, da kommt auch dieser massive Druck her. Ich glaube, den wir Männer noch mal einen Ticken mehr kennen, weil wir es gewohnt sind, zu performen, zu leisten, Lösungen zu finden, weiterzumachen, den Schmerz zu ignorieren, der vielleicht da ist. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, wir müssen einfach immer nur noch mehr machen und den Punkt kommen und dann kommt quasi die Glückseligkeit. Ich glaube, damit machen wir uns, damit geben wir uns eine Illusion hin, die uns noch mehr stresst, als sie eigentlich sein müsste. Und bei allem, was ich über Glück weiß über die letzten Jahre, ist, dass es das sehr Flüchtiges sein kann und nicht was wir uns über Jahre irgendwie erarbeiten müssen, sondern es können diese kleinen Momente mit unseren Kindern sein, wo wir merken, hey, krass, es macht einen Unterschied, dass ich als Vater da bin. Es macht einen Unterschied, wie wir miteinander umgehen oder wie wir in der Partnerschaft sind. Und das können für mich ganz kleine Momente des Glücks sein, die ich nicht aufschieben muss, für die ich nichts leisten muss. Und ich glaube, wir sind immer noch so sehr drin, uns irgendwie beweisen zu müssen. Und von diesem Druck rede ich vor allem.
Okay, jetzt haben wir das Problem erkannt, Carsten. Und wir fühlen es, glaube ich, auch alle. Aber wie ist denn die Lösung? Wie ist deine Strategie, mit diesen widersprüchlichen Erwartungen umzugehen? Also dieses sowohl beruflich zu performen, als auch privat ein aktiver Vater zu sein und mit dem Wissen, dass Vereinbarkeit im Grunde ja eher die Unvereinbarkeit ist. Also, dass man da nie das Perfect Match bekommen kann.
Naja, nun wisst ihr ja, dass ich sozusagen in diesen Bereich der Arbeit gekommen bin, auch weil ich immer wieder auf die Fresse geflogen bin. Also, dass ich gescheitert bin in dem, dass es mir gerade nicht gelungen ist. Ne? Also, ich glaube, dass es dazu gehört, anzuerkennen, dass wir Väter und auch viele Mütter keine guten Antworten auf diese Vereinbarkeitsfrage gefunden haben. Und ich glaube, dass der erste Schritt für mich ist, das anzuerkennen, dass es in vielen Bereichen zu viel ist, dass wir uns zu viel inneren und äußeren Druck aussetzen und dass wir innehalten müssen, um zu gucken, hey, was ist für uns eigentlich okay? Was ist für unsere Familie okay? Welchem Druck gehen wir nach, weil wir das irgendwie glauben zu müssen? Oder wo können wir auch bestimmte Sachen loslassen? Und ich weiß, das sagt sich so leicht, ne, weil wir alle irgendwie in unserem Hamsterrad, unserem Autopiloten sind, unserem Verpflichtungen, unserem Financial Load, übrigens auch ein Thema, was wir gerade in der Väterblase zu wenig diskutieren und ein Riesending ist, merke ich immer wieder. Ich habe so eine kleine quasi Community, wo wir uns sehr echt auch ehrlich unterhalten darüber, wie groß ist der Druck eigentlich? Wir diese Versorgerrolle ist ja nicht weg plötzlich bei uns. Wir haben nur verschiedene Rollen dazu bekommen, die es natürlich anstrengender machen, als es zuvor der Fall war. Und trotzdem ist diese Frage des Financial Loads nicht wirklich weg. Ich verstehe, dass wir viel über Mental Load sprechen und ich verstehe total, dass es wichtig ist, dass wir Männer sozusagen mit Verantwortung für diese Ebene nehmen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns anerkennen, dass es manchmal oder vielleicht auch lange Zeit sehr, sehr anstrengend ist, diesen ganzen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unsere Kinder so zu halten, wie wir uns das vorstellen. Also da auch anzuerkennen, ich leiste hier eine ganze Menge und ich leiste schon eine ganze Menge mehr, als mein Vater vielleicht geschafft hat im Sinne von, wie kann ich bei meinen Kindern sein? Wie viel Vereinbarkeit habe ich da vielleicht schon realisiert, wo das für andere noch unvorstellbar war? Also ich glaube, das ist für mich ein erster Schritt, weil ich bin ja kein so ein Typ, der irgendwie jetzt 3 Punkte oder 5 Punkte auflistet, an denen ihr euch entlanghangeln könnt, dann wird alles gut. Das wäre schön, wenn ich das hätte. Und wir Männer dürsten geradezu danach, sowas zu bekommen. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, erstmal in die Selbstreflexion zu gehen, zu gucken, was ist mir wichtig und was ist gerade nicht okay. Und diese Ohnmacht, diese Überforderung, die wir angesprochen haben, die braucht erstmal auch die Fähigkeit, als Mann zu akzeptieren, dass wir schon eine lange Zeit über unsere Grenzen gegangen sind. Und das ist so, wie ich es gerade vielleicht mit meinen Kindern habe oder in meiner Partnerschaft habe oder meiner Arbeit habe, dass ich das so nicht mehr will und mir das zugestehe, dass ich darüber nachdenke, wie ich es denn gerne anders hätte. Nur wir Männer haben nicht so ein gutes Repertoire entwickelt, anzuerkennen, was da an Gefühl, an Körperwahrnehmung oder auch an Unwohlsein da ist, um damit anders umzugehen. Und ich glaube, wir Männer haben es dann noch einen Ticken schwieriger, weil wir neben eurem Podcast echt wenige Möglichkeiten haben, uns ehrlich auszutauschen. Also wirklich, wirklich Männer an der Seite zu haben, mit denen wir Klartext mal reden können über das, was uns belastet. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen so tun, als wäre alles fein, weil anscheinend all die anderen Männer da draußen das genauso entspannt hinbekommen. Aber wenn ich aktiver und ich sage ja oft eher bewusster Vater sein will, der wirklich einen Unterschied macht in der Familienatmosphäre, in der Beziehung zu meinen Kindern, dann hat das, dann muss ich mich dafür ein ganzes Stück innerlich bewegen, weiterentwickeln über die Jahre. Und das geht nicht einfach so. Das ist ein bewusster Akt, auf das ich mich einlassen muss, wo viele Frauen uns oft sozusagen hinstupsen wollen, liebevoll, meistens mit dem Effekt, dass wir das nicht so toll finden und uns dann eher zurückziehen aus bestimmten Verantwortungssituationen. Und wenn du jetzt fragst, was die Strategie wäre, Marco, ist in der Tat das, so viel wie möglich innehalten und zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Was brauche ich, damit ich entspannter bei meinen Kindern sein kann? Was brauchen wir als Familie, als Rahmenbedingungen, die mehr Druck wegnehmen von uns und die vielleicht zulassen, dass da mehr Spielraum ist, mehr Luft ist? Zum Beispiel, dass wir die Morgenroutine nicht so voll machen, wie wir sie so oft so haben. Ne? Wir zwingen ja quasi unsere Kinder von klein auf sozusagen morgens so zu performen, dass wir auch ja dahin kommen, wo wir arbeitstechnisch dann sein müssen. Und ich verstehe das total. Und viele von uns haben, glaube ich, auch schon Varianten gefunden, wo sich das entspannen kann. Aber eigentlich ist es eine massive Überforderung unserer Kinder. Die schlafen oft nicht aus, wir schlafen oft nicht aus. Wir liefern eigentlich schon, damit wir auch ja bei dem ersten Termin dabei sind. Und gestehen uns nicht zu, das selbstbestimmter zu gestalten. Weil wir nicht innehalten, mit unseren Partnern besprechen, was wir eigentlich anders haben wollen. Also neben der Strategie, die noch keine so richtigen Schritte hat, aber die zumindest ein Anfang sein könnte, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns einfach austauschen mit anderen Männern, dass wir ehrlich sind, dass wir uns trauen zu sagen, dass es echt viel ist und dass ich manchmal überhaupt nicht weiß, wie ich das gut machen kann.
Du sprichst jetzt ein ganz großes Thema, finde ich, an, was vor allem auch mit Selbstfürsorge bei Vätern einhergeht. Ne? Da meine ich jetzt nicht unbedingt, Meditation oder sonst irgendwas, sondern generell jetzt erst einmal eine Selbstfürsorge oder einen Weg für eine Selbstfürsorge zu finden, was einem gut tut. Aber wie können Väter die Grenzen denn überhaupt erkennen? Reicht da Austausch? Reichen da Gespräche untereinander, um festzustellen, muss ich da doch was anderes organisieren oder muss da vielleicht was drehen oder muss, weiß ich nicht. Oder gibt es da auch andere Dinge? Weil ich glaube, sehr häufig geht da ja auch eine Anerkennung mit einher, dass man glaubt, man sei zu egoistisch, wenn man jetzt Dinge zurücknimmt oder etwas anspricht oder Schwäche. Es muss ja nicht nur Egoismus sein. Es kann ja auch sein, so ich möchte die Schwäche nicht zugeben.
Ja. Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, natürlich, wenn hier Männer dabei sind, die uns hier hören, die sind möglicherweise schon Schritte gegangen, zu verstehen, okay, das ist wichtig. Und ich habe vielleicht auch Möglichkeit, mich da auszutauschen. Aber ich glaube, wenn ich mal meine letzten Wochen überprüfe und gucke, okay, wie oft ist es eskaliert mit meinen Kindern? Wie nah fühle ich mich mit meiner Partnerschaft gerade? Wie getrieben fühle ich mich in dem Ganzen? Wie selbstbestimmt? Dann kriege ich schon eine Ahnung davon, dass da vielleicht der ein oder andere Handlungsbedarf ist. Und das muss, glaube ich, der erste Schritt sein, dass ich merke, hier ist was nicht okay, so wie ich es haben will. Oder ich merke vielleicht sogar, und das finde ich auch ganz großartig, hey, wow, es ist die letzten 3 Jahre sind so viele Sachen, so haben sich so cool entwickelt für mich als Vater, ich kann das würdigen. Das ist mir richtig gut gelungen. Ich habe in vielen Bereichen bin ich weitergekommen, als ich das gedacht hätte. Ich gehe ganz anders entspannter mit unseren Kindern um. Na, unsere Partnerschaft hat sich in einer bestimmten Art wirklich liebevoller, mehr auf Augenhöhe entwickelt. Also das auch anzuerkennen, zu merken, wow, vielleicht kann ich mich einen Ticken entspannen, weil wir in der Tat auf einem guten Weg sind. Ne? Ich bin ja natürlich so ein bisschen mit der therapeutischen Perspektive oft auf dem, was erstmal nicht funktioniert. Aber ich glaube, genauso wichtig ist zu gucken, was läuft eigentlich schon? Wofür kann ich mich selbst, uns als Eltern und auch meine Kinder würdigen und wertschätzen? Aber du hast noch was anderes gesagt, was uns Männern auch sehr nahe liegt, dieses ständige schlechte Gewissen. Na, viele von uns haben gelernt, es wirklich allen recht zu machen. Manche von uns haben vielleicht sogar gelernt, irgendwie die Mutti weiß es am Ende eh besser, weil unsere Väter vielleicht nicht so präsent waren, wie das gut gewesen wäre. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir müssen erstmal bei allen anderen liefern, bevor wir auf uns gucken können, was bei uns eigentlich wichtig ist. Und wir realisieren dann, hey, eigentlich, wenn wir allen gerecht werden wollen, werden wir niemandem so richtig gerecht, erst recht nicht unseren Kindern. Und deswegen glaube ich, ist gerade beim Thema Selbstfürsorge, sind die 2 wichtigsten Aspekte für mich anzuerkennen, dass ich verletzlich sein kann, sein muss. Sonst funktioniert das nämlich nicht so, wie ich das gerne vielleicht bedürfnisorientiert, respekt- und liebevoll haben will. Und dass ich, dass dieses schlechte Gewissen, ja, uns oft davon abhält, genau eigentlich das uns dahin zu entwickeln, wo wir eigentlich sein wollen. Nämlich als guter, entspannter, aufmerksamer, mitgestaltender Partner. Und als Vater, der präsent ist, der zu seinem Mist auch stehen kann, der Verantwortung übernehmen kann, wenn was mal auch nicht gelaufen ist und der sich auch zeigt in der Verletzlichkeit, wie wir das von unseren Eltern sehr wahrscheinlich nicht gelernt haben. Und ich glaube, da haben wir oft Frauen an unserer Seite, Partner an unserer Seite, die das ziemlich gut unterstützen würden, aber wir laufen oft eher davor weg. Wir denken, das macht noch mehr Druck, da ist Vorwurf drin, da ist noch mehr Stress drin und ich glaube, die meisten Männer sind schon eigentlich am Level vom Stress, das geht. Und das ist, ich sage immer, in dem Bereich, wenn wir bei 95-100% unseres Stresslevels sind, das ist nicht dieser Bereich, wo wir großartig empathischer werden, wo wir neue Sachen ausprobieren, wo wir plötzlich die großen Sachen durchdenken und verstehen oder unser ganzes Leben umstellen. Nee, es passiert, wenn da ein größerer Raum ist, dass wir uns wirklich bewegen können, dass wir wirklich auch mal durchatmen können und gucken, was ist hier jetzt wirklich eigentlich wichtig. Deswegen ist Selbstfürsorge für mich eigentlich im Grunde erstmal Stressmanagement. Und das sagt sich so leicht, aber im Grunde sind es viele kleine Dinge, wie wir unseren Tag vollpacken mit irgendwelchem Mist oder auch wichtigen Sachen. Ne? Das ist unsere Aufgabe abzuwägen, ne? Was ist wirklich sinnvoll und was nicht. Und ich tracke ja ganz gerne mit meinem Ring hier sozusagen das Stresslevel über den Tag verteilt und meinen Schlaf. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich sehe zum Beispiel, wenn ich eine halbe Stunde in TikTok oder so bin, dann ist mein inneres System völlig durch. Ja, das ist nicht das Erholsame, was wir so denken abends, wenn die Kinder im Bett sind, oh, jetzt haue ich mich nochmal vor Netflix oder vor mein Handy und dann entspanne ich. Nee, das genau Gegenteil passiert. Und das hat Einfluss auf unsere Schlafqualität, das hat darauf Einfluss, wie ausgeschlafen wir am nächsten Tag sind und wie reizbar wir sind gegenüber dem, was völlig legitim von unseren Kindern da kommen könnte.
Carsten, wir kommen auf das Thema Stressmanagement vielleicht später nochmal zurück. Ich würde ganz gerne noch einmal eine Definition voranstellen, weil du hast vorhin von dem Begriff bewusster Vaterschaft gesprochen. Und das ist etwas, also oftmals hört man moderne Vaterschaft oder aktive Vaterschaft, aber bewusste Vaterschaft ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die hier noch nicht so oft gefallen ist. Magst du das einmal kurz erklären und auch sagen, was es dazu, welche Notwendigkeiten man dafür braucht oder was es bedarf, um bewusst Vater zu sein? Schaltet man da einen Hebel um oder ist das ein Prozess?
Na, wie alles ist es ein Prozess natürlich. Wir sind also als für der erste Schritt sozusagen ist in vielen, wo wir unterwegs sind, erstmal überhaupt aktiv zu werden und vielleicht dann den nächsten Schritt zu machen vom Unterstützer zum wirklich jemand, der gemeinschaftlich Verantwortung trägt für die Familie. Für mich ist diese Unterscheidung zum bewussten Vater nochmal wichtig, weil ich wirklich weiß, was ich eigentlich für eine Macht habe zu Hause. Na, und Macht nicht in diesem archaischen Begriff, sondern wie viel ich allein durch meine schlechte Laune, durch meinen Frust, durch mein Zurückziehen, durch meine unterdrückte Wut an Macht zu Hause habe und das unsere Kinder, unser Partner natürlich spüren. Und für mich ist bewusst Vater sein genau dieser Punkt, dass ich weiß einigermaßen, wie es mir geht, dass ich weiß, was für mich okay ist, dass ich weiß, was ich will mit meinen Kindern oder meiner Partnerschaft, dass ich ehrlich und echt kommuniziere, was ich gerne anders hätte. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, ne? Dass es zum Teil echt schwierige Prozesse sind, weil wir da wenig Vorbilder haben und wir oft eher so in diesem Sinne, wir machen einfach immer so weiter, damit wir ja nicht irgendwie einen blöden Kommentar bekommen, sondern wir bleiben sozusagen in diesem Hamsterrad, damit es irgendwann besser wird. Und ich glaube, für uns ist wichtig, das ist der Unterschied, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, bewusst zu entscheiden, was möchte ich in meiner Familie? Was ist für mich eine legitime, was weiß ich, Elternzeit, Teilzeitregelung, Aufteilung sozusagen der Betreuungszeit. Was viel ist auch mit Sinn, mit der Sinnfrage verknüpft. Ne? Was wollen wir eigentlich in diesem Leben? Ne? Wollen wir dafür sorgen, irgendwie, dass wir jede 2 Jahre irgendwie eine neue Karre, neues Handy oder sonst was irgendwie besorgen wollen für unsere Kinder? Wollen wir denen ständig Action bieten oder wollen wir wirklich da sein? Und das kann bei allen unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass ich das sehr bewusst tue. Und es gibt immer auch Phasen, wo wir total unbewusst sind, wo wir einfach reinrutschen in den Stress und den Alltag, der da so ist, bei mir ganz genauso. Aber dass ich immer mal wieder zwischendurch innehalte und gucke, ist das so für mich stimmig? Ich glaube, das ist der Punkt. Also es ist quasi ein Aktiv-Plus-Vater sozusagen.
Aktiv-Plus.
Schönes Prädikat.
Ist ein Label, kannst du erwerben. Du hast eine Prüfung für. Du hast gerade das Stichwort Hamsterrad angesprochen und mit Hamsterrad verbindet man ja immer automatisch auch das Arbeitsleben, das Berufsleben, ne? Karriere, Geld verdienen, so. Egal an welcher Stelle man da jetzt steht, ist der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ja dann doch schon nochmal ein ganz großes Gewicht in der Waage. Welche Rolle spielen denn Arbeitgeber in diesem Konstrukt für uns Väter, beziehungsweise vielleicht auch für die Zukunft? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Zeit des Work-Life-Balance und so wahrscheinlich ja erst einmal so ein Stück weit vorbei ist. Zumindest werden sie an der einen oder anderen Stelle die Vorstellung davon irgendwie begraben, aber welche Rolle spielen, also was kann man, oder sind die überhaupt unabhängig? Also sag mal einfach, egal welche Rolle mein Arbeitgeber spielt, mir ist es jetzt erstmal wichtiger, dass ich vorangehe?
Naja, das kommt darauf an, was ich für meine Priorität im Leben halte, für was ich sie setze. Ne? Das ist das, was ich mit bewusst meine, dass ich mich jetzt in der Tat entscheiden kann, okay, für die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre ist die Beziehung zu meinen Kindern mir wichtiger möglicherweise als alle Karriereschritte, die da kommen können. Oder ich kann mich für das genaue Gegenteil entscheiden. Ne? Dann muss ich mir aber nicht den innerlichen Druck machen, quasi dieselbe Beziehungsqualität wie die Mutter zum Beispiel zu haben. Ne? Das ist für mich dieser bewusste Aspekt. Und ich glaube, also ich werde öfter mal vom Gesundheitsmanagement und von Personalerinnen vor allem von großen, auch DAX-Konzernen angefragt, die mir dann sagen, hey, wir haben hier 2 unserer wichtigsten Ingenieure verloren, weil die gesagt haben, hey, ihr nehmt uns als Vater nicht ernst. Und das wollen wir gerne ändern. Oder unsere Burnout-Raten, unsere Aspekte sozusagen, was betriebliches Gesundheitsmanagement angeht, die sind so drastisch, gerade bei Männern in diesem mittleren Alter mit Kindern. Wir müssen irgendwas tun dafür. Das heißt, ich weiß nicht, ob Firmen sich auch in Zukunft erlauben können, dieses Thema auszublenden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bewusst auch schauen, bei welchem Arbeitgeber bin ich sozusagen, was ist für mich wichtig und was kann ich da auch für mich legitimerweise einfordern. Und aus personaler Sicht würde ich auch gucken, okay, wie kann ich denn meine Leute halten? Wie kann ich das ernst nehmen, was legitimes Bedürfnis ist, das alles zusammenzubringen, was eigentlich ziemlich neu ist? Wenn wir gesellschaftlich schauen. Für viele Mütter natürlich nicht, aber für uns Männer ist das eigentlich kaum keine Realität, die wir so gut kennen. auf dem ihr gute Antworten gefunden habt. Und ihr kennt das selber aus verschiedenen Unternehmen, die viele Führungskräfte und auch viele, viele Mitarbeiter sind da sehr zurückhaltend, was das Thema angeht. Und es gibt immer noch Firmen, wo gesagt wird, wer unter 12 Stunden arbeitet, ist eigentlich kein legitimer Arbeitnehmer. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Frage ist, ob ich das mitspiele mit dem entsprechenden Preis, den es hat. Meine Gesundheit, meine Beziehungsqualität zu den Kindern. Und ihr wisst das vielleicht, ich bin ja in der Trennungsberatung eingestiegen. Das heißt, ich habe fast nur mit Vätern gearbeitet, die aus Trennungskontexten kommen. Und das war immer so eine Abfolge sozusagen von Schritten der Erschöpfung, des noch mehr machen Wollens und dann am Ende am Scheitern daran, dass sie nicht gehört haben, was eigentlich gebraucht gewesen wäre in der Partnerschaft mit den Kindern, bis zu dem Punkt, wo dann alles sozusagen zusammenbricht. Obwohl dann mitschwingt, ich habe doch eigentlich alles getan. Ich habe mir doch überall, ich hab mir doch solche Mühe gegeben und es hat nicht gereicht. Und wenn wir beim Arbeitgeber sind, ich glaube, viele Personalerinnen vor allem, ich betone das nochmal, die haben auf dem Schirm, dass Väter, dass Männer eigentlich mehr Unterstützung bräuchten oder mehr als Zielgruppe sozusagen von Personalarbeit, Personalentwicklung überhaupt im Blick behalten werden müssen und nicht so sehr jetzt irgendwelche technischen Skills zu lernen, sondern zu gucken, wie können die Selbstfürsorge integrieren, wie können die gut auf ihre Grenzen achten. Und ich glaube, für den Arbeitgeber ist es zutiefst interessant, einen einigermaßen ausgeglichenen Mann zu haben, der auch bereit ist, für mehr Vereinbarkeit und im Unternehmen möglicherweise auch Raum zu machen für eine bestimmte Zeit, dass Frauen mehr aus ihrer Teilzeitfalle, wie man so schön sagt, irgendwie rauskommen kann. Also es ist, die Vereinbarkeit ist für mich auch immer so ein Spiel zwischen, wie viel Raum lasse ich, wie viel Raum nehme ich in der Begleitung unserer Kinder, in der Familienarbeit. Und wie viel Raum lasse ich auch für Frauen dann mehr und stärker in den Beruf einzusteigen? Da gibt es noch enorme Unterschiede nach der Elternzeit, wenn die denn überhaupt so stattfindet, nachdem die Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und ich glaube, da haben Arbeitgeber eine große Verantwortung. Und ich glaube, das kann uns Männer auch entlasten, gerade wenn wir auf Financial Load schauen, gerade wenn wir eigentlich eine gute Beziehung zu unseren Kindern haben wollen, die durchaus auch von Zeit, von Kompetenzaufbau und von Verlässlichkeit geprägt ist. Also ich kann mir gut vorstellen, und das ist meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit vielen Firmen in den letzten Jahren, dass das einen Unterschied macht, wenn sich Männer gesehen fühlen mit den Herausforderungen von Familienverantwortung.
Ich glaube das auch. Allerdings ist ja nicht jeder mit so einem väterfreundlichen Unternehmen gesegnet. Und ich glaube, dass dann natürlich den Anfang macht immer die Arbeit bei mir selbst. Und du hast vorhin schon so schön gesagt, irgendwie Männer sind so Performance getrieben und da schwingt ja auch so dieses Schlagwort Perfektionismus mit, was ja eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Aber wenn es uns nun mal über die Muttermilch schon mal eingetrichtert wurde, kann man sich das auch wieder abtrainieren? Also dieser Perfektionismus, den viele Männer an den Tag legen, den sie vielleicht im Job gelernt haben und jetzt vielleicht auch übertragen ins Private, wie kann ich da ein bisschen zurücktreten?
Für mich ist die gängigste Hypothese, wo Perfektionismus herkommt, eigentlich die, dass es eigentlich Angst ist. Angst vor Beschämung. Ich will nicht in eine Situation kommen, wo ich was falsch mache, wo ich abgewertet werde. Na, das ist das Ziel von Perfektion, dass ich möglichst alles so schaffe, dass niemand dran mäkeln kann, weil ich vielleicht gelernt habe, wenn was nicht okay ist, wenn was nicht perfekt ist, werde ich beschämt. Und ich glaube eben nicht, dass es durch die Muttermilch kommt, sondern dass es in der Tat viel mit unserer Erziehung zu tun hat, aber auch dann, wie wir sozusagen, in welchen Kontexten wir uns sonst so bewegen. Das heißt, ich bin kein Freund, irgendwie unseren Eltern irgendwie die Schuld hinzuwerfen, sondern das ist was, eine gesamtgesellschaftliche Dynamik, die vor 30 Jahren ganz anders diskutiert oder überhaupt nicht diskutiert wurde, wie heute. Aber ich glaube, wir können das ablegen, indem wir akzeptieren, dass wir, wie sagte Jesper Juhl immer so schön, Eltern machen 75 Fehler am Tag. Und ich sage dazu, wir werden es als Eltern eh verkacken, also können wir uns auch entspannen. Also ich glaube sozusagen in diesem Loslassen immer wieder, und das können kleine Dinge sein. Ich weiß, dass wenn wir einen Perfektionismus haben in uns, dann ist das nicht in 2 Tagen gegessen, ist völlig klar. Es ist auch ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen kann. Aber immer wieder zu üben, hey, okay, das sieht jetzt vielleicht so aus bei uns, oder das ist mir gerade echt nicht gut gelungen mit den Kindern, aber dann mit einer Milde auf mich zu schauen und zu sagen, hey, das ist jetzt so. Na, ich übernehme dahinter Verantwortung, ich gehe zu meinem Kind hin und sage, hey, das war Mist, tut mir leid, ich versuche es beim nächsten Mal anders. Aber gerade konnte ich es noch nicht anders. Und diese, ich glaube, wir brauchen diese Milde, weil das Gegenüber ist von der Verletzlichkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe. Wir brauchen quasi das, was ein Eingeständnis, dass wir nicht perfekt sein müssen und das auch und dass uns auch nichts passiert, wenn wir es nicht sind.
Was braucht ja eigentlich dann als Basis einen gesellschaftlichen Wandel, würde ich mal sagen. Also es braucht ja quasi jemanden, der genau das auch mal von außen her sagt. Und das kann ja dann eigentlich nur die Gesellschaft tun, beziehungsweise in gewisser Weise, glaube ich, auch Politik. Muss man gucken, welchen Anteil sie daran hat, aber zumindest in den Strukturen, ne? Also sie kann ja, also Politik für zum Schaffen von Strukturen für Wandel und die Gesellschaft, die im Grunde genommen halt das Ganze mit vorantreibt. Hast du Ideen, welche Schritte beide Institutionen, sagt man die Institution, beide Funktionen gehen könnten für so einen Wandel?
Also Politik und Gesellschaft, meinst du?
Meine ich, ja, genau.
Mhm. Na, ich glaube, da gibt es einige da draußen, die das sehr viel konkreter beantworten können, die sich nur damit beschäftigen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es die gibt. Und ich unterstütze total diese ganzen Bewegungen, dass wir als Familien, als Eltern viel mehr uns in die Politik einmischen können. Aber das ist natürlich schwierig, wenn wir alle faktisch überfordert sind oder praktisch am Limit unseres Stresses. Deswegen sind wir so selten in diesen ganzen Auseinandersetzungen auch beteiligt. Und ich finde es großartig, wenn es da Organisationen, vor allem Mütterorganisationen gibt, die da dran sind. Wir als Väter sind da nicht so wahnsinnig präsent und das wird uns auch immer ein Stück weit vorgeworfen. Berechtigterweise. Ich glaube, das gehört für mich zum bewussten und verantwortungsvollen Vater auch dazu zu gucken, okay, wie kann ich auch ein Stück in die Rahmenbedingungen investieren, damit das für mich vielleicht auch leichter und entspannter wird. Ich sage das so ein bisschen, es ist für viele nicht realisierbar. Wir haben zum Beispiel geschafft, im Nachbardorf bei uns eine Schule zu etablieren, die Rahmenbedingungen schafft, die es für unser Familienleben viel, viel entspannter macht, als das in allen anderen Kontexten hier im Umfeld gewesen wäre. Na, da auch da zu gucken, okay, was ist wirklich möglich? Und so eine Schule aufzubauen, ich musste mich da sehr früh rausziehen, weil ich es von meinen Kapazitäten her nicht geschafft habe. Aber andere sind da dran geblieben und haben das geschafft. Das so als große utopische Möglichkeit im Kleinen. Und dann ist es auch die Frage, sich sozusagen auch Parteien zu widmen, die Familie wirklich auf dem Schirm haben, in einer Art und Weise, die uns entgegenkommt, auch als Väter. Und da sind nicht so viele unterwegs in diesem Bereich. Ich glaube, da kann man ziemlich genau gucken, wo das der Fall ist. Und dann immer auch zu wissen, wir machen Gesellschaft. Wir machen Gesellschaft in unserer Nachbarschaft, in den Gesprächen, die wir führen, wie hier wir im Podcast sprechen, wie wir uns auseinandersetzen mit unserem Vater, unserem Elternsein, wie wir uns weiterbilden, wie wir eine Vätergruppe zum Beispiel gründen. Also ich mache das ja sozusagen beruflich, aber ich kenne viele, die jetzt wirklich auch sich Kontakt suchen, die Gruppen suchen, wo sie sich austauschen. Und ich glaube, das ist auch ein Stein, um Gesellschaft zu gestalten. Wenn Männer stabiler, klarer, kompetenter werden in ihrem bewussten Vatersein, dann ist das gesellschaftsverändernd. Und wir Männer haben ja in vielen Bereichen in der Tat noch die Führungspositionen, also zumindest auf den ersten Blick. Und wir können da eigentlich viel bewegen in den Berufen, in denen wir da so unterwegs sind. Das heißt eben auch, eine Sensibilität dafür zu haben, wenn ein Vater zu uns kommt und sagt, hey, ich möchte gerne 3, 4, 8 Monate Elternzeit nehmen, wie können wir das möglich machen? Und dass ich dann nicht sofort in so einen Widerstand gehe, ne, weil ich es mir vielleicht selber auch nicht erlaubt habe. Das sind Sachen, wo wir zutiefst gesellschaftlich relevant sind. Und dann, glaube ich, braucht es auch, was so ein bisschen hinter der Frauenbewegung hinterherkommt endlich, dass wir Männer realisieren, wir reißen uns sozusagen die ganze Zeit den Arsch auf, aber in dem Bereich, wie wir unsere Familie positionieren und die Rahmenbedingungen mitgestalten, hängen wir total hinterher. Und ich würde mir wünschen, dass wir Väter uns besser organisieren, auch wenn ich merke, dass meine Kraft oft da am Limit ist, ne, dass ich da auch nicht dahinterher komme. Aber dass wir zumindest irgendwie unterstützen, wenn Mütter da politisch aktiv werden. Ich höre immer, gerade wenn wir mit LinkedIn gestartet sind, ne, da kommt oft so der Vorwurf, ja, ihr Männer, ihr Väter, seid ja kaum in den Kommentaren oder macht da irgendwas in der Richtung. Und den Vorwurf verstehe ich total, aber ich komme dann oft so, naja, ich bin aber auch echt erschöpft, wenn ich all das so ernst nehme mit dem Vatersein und dem Selbstständig und dem ganzen Drumherum. Also es gibt eine Menge Ansatzpunkte, glaube ich, um gesellschaftlich und politisch zu wirken. Ich glaube, auch gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, auch naja, sich ein Stück weit zu entscheiden, vielleicht auch Parteimitglied zu werden. Das heißt ja nicht, dass wir unbedingt da großartig irgendwie sonst was mitmachen, aber dass wir sozusagen irgendwo uns mit organisieren, gerade weil es immer so eine Tendenz gibt, alles alleine machen zu müssen. Ich glaube, viele Männer da draußen fühlen sich, obwohl sie in ihrer Familie irgendwie ständig drin sind, fühlen sich ziemlich alleine, weil sie über wesentliche Dinge nicht sprechen oder nicht sprechen können, sich nicht trauen, darüber zu sprechen oder sich gar nicht die Zeit dafür nehmen. Allein das sind alles politische Akte im Grunde. Und auf bundespolitischer Ebene würde ich mir natürlich wünschen, dass wir endlich das Elterngeld anpassen, ne? Dass es irgendwie in irgendeiner Weise wieder attraktiv ist und nicht den Wert von 2007 abbildet, wo der damals einigermaßen gereicht hat, aber wir so viele Jahre später immer noch mit demselben Geld hantieren sollen, obwohl wir wissen, was sich alles in der Zeit verteuert hat. Das ist ein Riesenaspekt. Das heißt, diese finanzielle, eigentlich sehr rationale Abwägung, wie viel bleibe ich jetzt als Mann zu Hause oder nicht, dafür braucht es eine Grundlage. Gerade für uns Männer, die wir gelernt haben, naja, die höchste Wertigkeit bekommen wir durch Leistung.
Fassen wir zusammen, dann wäre es im Grunde genommen, wie du schon sagst, es sind schon kleine Schritte, die man gehen kann. Weil ich glaube, ganz viele kleine Schritte können einen großen Schritt bewirken.
Ich denke auch. Oder vielleicht braucht es in der Tat irgendwas Größeres. Ich weiß es nicht. Wenn die Folge jetzt irgendwann im März rauskommt, wer weiß, was da in unserem politischen Umfeld global und auch hier national unterwegs ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass kleine Schritte nicht ausreichen werden, dass es vielleicht mehr davon braucht. Aber ich bin jetzt hier kein Revolutionsanführer.
Leider nicht. Vielleicht noch mal ganz kurz für den Hintergrund für unsere Hörer und Hörerinnen. Also wir nehmen tatsächlich diese Folge vor der Bundestagswahl auf, aber wir strahlen sie nach der Bundestagswahl aus. Also da kann einiges sein. Gut, kleine Schritte, große Schritte. Und Hörer und Hörerinnen, das ist mein Stichwort, Carsten. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, wir sind ein Papa-Podcast, aber wir haben nicht nur männliche Zuhörer, sondern wir haben auch viele Frauen, die uns hören. Und deshalb vielleicht mal deine Botschaft an all die Partnerinnen von Vätern. Wie können die eigentlich die aktiven, bewussten Väter von heute unterstützen in ihrer neuen Rolle und ihnen vielleicht auch den einstiegs erwähnten Druck nehmen? Klammer auf, vorausgesetzt, sie wollen es überhaupt, Klammer zu.
Ja, ja. Jetzt gehe ich ja natürlich ein bisschen auf dünnes Eis bei solchen Fragen immer, ne? als jemand, der mit Vätern, aber auch vielen Müttern arbeitet übrigens. Das hänge ich nicht so sehr an die große Glocke, aber ich begleite natürlich auch viele Paare und da sind dann eben auch die Mütter dabei und von denen lerne ich auch eine ganze Menge. Deswegen die meisten Frauen, das habe ich am Anfang gesagt, fühlen sich in der Tat alleine in vielen Verantwortungen und die fühlen sich nicht wertgeschätzt für das, was sie jeden Tag da leisten. Wir Männer übrigens auch nicht, ne? Und diese Welten sehen sich oft nicht so richtig, was wir da den ganzen Tag machen. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass 12 Stunden Kinder begleiten eine andere Liga ist, als 8 Stunden entspannt im Büro irgendwelche Sachen am Rechner zu datteln. Ich will das nicht abwerten sozusagen, aber da gibt es durchaus eine Diskrepanz. Und jeder, der aktiv Vater ist, weiß, dass es da ein Unterschied ist. Ich glaube, dass wenn Frauen mehr Augenhöhe in ihre Familien bringen wollen, können sie genauso wie die Männer anfangen, auf sich zu schauen, okay, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich hier haben? Und das viel klarer, möglichst liebevoll, respektvoll zu kommunizieren, weil meistens ist es so, dass so ein subtiler Frust die ganze Zeit da ist, dass wir uns vielleicht gegenseitig Vorwürfe machen für irgendwas, dass wir nicht so richtig über das sprechen, was wirklich wichtig ist, dass wir vom anderen Dinge erwarten, die wir nie so richtig kommuniziert haben oder nur in einem Ton, wo es beim anderen nicht wirklich ankommen konnte, weil der wiederum in eine Verteidigung oder in irgendeinen Rückzug gegangen ist. Zu gucken, wo übernehme ich zu viel Verantwortung. Also ich bin ein großer Freund vom Wort Überverantwortung, weil wir oft dazu tendieren, in Verantwortungsbereiche hineinzugehen, wo wir gar nicht so sicher sind, ob das jetzt wirklich unsere ist. Ich will damit sagen, dass Frauen genauso erstmal schauen, okay, was ist wirklich meine Verantwortung? Und das liegt natürlich dann auch bei den Kindern bis zu einem gewissen Grad, je nach Alter und wie die Absprachen da sind. Aber wo gehe ich auch in Bereiche rein, wo eigentlich der Partner meiner Seite verantwortlich wäre? Wo mache ich noch mehr Druck genau deswegen? Wo lasse ich den Mann an meiner Seite oder den Partner auch den Raum, seine Verantwortung voll einzunehmen? Und das ist für mich immer eine beidseitige Bewegung. Ich kann aus bestimmten Bereichen rausgehen in der Verantwortung, auch möglicherweise, um zu riskieren, dass es mal nicht so läuft, wie bisher das gelaufen ist, damit der Partner an der Seite wirklich merkt, hey, ich habe hier Spielraum. Es macht einen Unterschied, wenn ich hier Verantwortung übernehme. Statt immer wieder zu kompensieren, zu versuchen, was die Männer anscheinend nicht hinbekommen. das, ich glaube, das ist auch zum Selbsterhalt, zur Selbstfürsorge für Frauen total wichtig, zu gucken, wo bin ich ständig in dieser Überverantwortung. Ich manchmal, und das ist so ein bisschen diese therapeutische Perspektive, geht das natürlich auch in eine Übergriffigkeit rein. Bei unseren Kindern haben wir das, glaube ich, ganz gut auf dem Schirm, wo wir es nicht haben wollen, aber manchmal sehen die Partnerschaften ganz anders aus. Ich sage immer, wir haben oft Augenhöhe mit unseren Kindern, aber selten in unserer Partnerschaft. Und ich glaube, da fängt es an, im Vorbildcharakter. Wie gehen wir miteinander um? Und die meisten Mütter haben auch die Erfahrung gemacht, dass ihre Mütter oft die dominanten Figuren in der Familie waren. Die wussten es eigentlich immer, worum es alles geht. Die haben alles organisiert und gehandhabt, was zu Hause war. Selten war das in irgendeiner Weise vergleichbar mit der Rolle des Vaters. Das heißt, auf einer tieferen Ebene denken die können es in der Tat auch alles besser. Und das stimmt ja bis zu einem gewissen Grad auch. Nur wenn ich an der Seite, wenn ich davon ausgehe, dass ich das sowieso immer besser kann, ist es echt schwer für einen Mann an der Seite auf ein ähnliches Level zu kommen. Und das ist eine beidseitige Bewegung. Das heißt, ich als Mann muss mich dafür entscheiden, nee, ich will die Kompetenz aufbauen. Ich will die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und ich möchte genauso Verantwortung übernehmen in den Bereichen, wo wir uns gut absprechen. Das heißt, ich bin kein Freund zu einer rigiden 50-50-Aufteilung, weil das eigentlich niemandem so richtig gerecht wird. Aber ich bin ein Freund von ehrlich abzusprechen, wie wollen wir das? Wie ist es wirklich gut für uns? Das kann dann auch nicht in dem absoluten Idealfall sein. In den wenigsten Familienkonstellationen ist das überhaupt so. Das heißt, zu gucken, wo ist eigentlich meine Grenze erreicht als Frau? Wo artikuliere ich das, ohne dass es zu einem Vorwurf kommt? Und diese Grenze nicht nur zu erkennen, sondern auch zu halten über einen Zeitraum. Weil ich glaube, viele Frauen sind sehr viel kompetenter durch die vielen, vielen Mütter-Podcasts, durch die vielen Bücher, die es da so gibt, die viel mehr Austausch, die Selbstverständlichkeit der Rolle, dass sie oft wissen, wie es besser geht, aber in der Umsetzung oft dann gerade in der Partnerschaft die Bedürfnisorientierung, das Liebevolle, das Achtsame nicht so einen Platz hat, weil sie sich da in der Tat so alleine fühlen.
Ja, wobei man sagen muss, Bücher könnten auch Männer lesen. Ne?
Da hast du völlig recht. Ne?
Und man darf auch ruhig mal einen Mama-Podcast hören als Mann.
Genau, deswegen finde ich es cool, dass ihr das so macht. Und ich, ne, als jemand, der einen Väterratgeber geschrieben hat, weiß ich aber in der Tat, Väter kaufen sehr viel weniger Ratgeber als Mütter. Ja, also es ist in der Tat so, dass wir Männer aus irgendeinem Grund das viel, viel weniger als Selbstverständlichkeit sehen, uns da auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass bei eurer Hörerschaft, eurer männlichen Hörerschaft das anders ist. Aber ich kann nur appellieren, wir können nur mitgestalten, wenn wir eine gewisse Kompetenz haben. Ja, wir können nur mitgestalten, wenn wir wirklich Erfahrung machen in Bereichen, wo Mütter auch gut unterwegs sind und uns da in vielen Bereichen wirklich außen, also vorneweg sind. Und wir vielleicht sogar irgendwann so offen werden, dass wir uns da nicht mehr bewertet fühlen, wenn wir einen Impuls von den Partnern unserer Seite bekommen, sondern dass wir das wirklich als Impuls nehmen, zu lernen, zu reflektieren, ist das stimmig für mich? Kann ich das annehmen? Oder kann ich auch klar sagen, nee, das ist so für mich nicht in Ordnung? Na, statt die ganze Zeit sozusagen hinterher zu hetzen und alles so zu machen, wie wir glauben, dass das vielleicht unsere Partnerinnen so haben wollen.
Ja, und das Ergebnis ist dann, wenn wir das tun, oder wenn Väter das tun, Männer das tun, dann macht es sich ja irgendwo in teilweise schleichender Erschöpfung und auch unterdrückter Wut, unterdrücktem Ärger ja irgendwo sichtbar oder sammelt sich dann sozusagen. Hm. Welche Anzeichen oder doch, welche Anzeichen sollte man denn dann ernst nehmen und kann man das überhaupt frühzeitig eskalieren oder geht sowas erstmal schief, bevor man dann feststellt, man muss was ändern?
Na, wenn wir davon ausgehen, dass Fehler machen okay ist, dann kann ich, so wie ich auch hart lernen musste, wenn ich vor die Wand gefahren bin, vielleicht hoffentlich erstmal im Kleinen, nicht im ganz Großen, wie die Beziehung oder was auch immer, sondern dass ich merke, hey, hier ist was schiefgelaufen und ich sehe, dass das schiefgelaufen ist und ich nehme dafür Verantwortung. Ne, indem ich sage, hey, es tut mir leid gegenüber meinen Kindern, aber auch in der Partnerschaft sage, dass das so nicht okay ist. Und dass, wenn ich vielleicht sogar ein Gefühl dafür bekomme, wo, was zum Beispiel vor einem Wutausbruch, meinem erwachsenen Wutausbruch, was es davor gebraucht hätte. Ich glaube, das habe ich schon vor 3 Jahren damals gesagt, weil das für mich so ein wichtiger Satz war. Die Wut ist die Beschützerin unserer Grenzen. Das heißt, wenn die meisten von uns übrigens, auch Mütter, haben kein gutes Gespür für ihre eigene Wut, für den Ärger, der sich lange Zeit aufbaut und dann irgendwann rausbricht in Situationen, wo wir es eigentlich überhaupt nicht haben wollen, wo es nicht fair ist. Das heißt, für uns Männer ist es, glaube ich, wichtig, ein Gefühl für unseren Ärger, für unsere Wut zu bekommen, damit wir es frühzeitig spüren können. Ich merke das zum Beispiel hier im Magenbereich, im Solarplexusbereich, wenn sich der anspannt, wenn mein Atem sich verändert, wenn der nur noch gepresst ist, wenn ich mich versteife, sozusagen meine Haltung, dann ist es eigentlich schon an einem Punkt, wo ich fast nicht mehr gegensteuern kann. Na, und da sind wir beim Thema Selbstfürsorge, beim Thema Stressmanagement, bei mir zu gucken, okay, warum, was hätte ich denn gebraucht vor der letzten Eskalation, ist so eine für mich wichtige Frage. Na, auch wenn es schiefgelaufen ist, gerade jetzt bin ich wieder irgendwie blöd mit meinen Kindern gewesen oder ich habe schlecht reagiert auf die Mutter meiner Kinder, hinterher zu fragen, was war denn da für mich nicht okay, was hätte ich gebraucht? Und da geht es oft um Respekt, um Raum, um Ruhe, aber auch manchmal um Dinge, um Trigger sozusagen, die mit unserer Geschichte zu tun haben, die gar nichts mit der Situation zu tun haben. Wir gehen oft so sehr auf das Verhalten unserer Kinder und bewerten das ab, wollen das vielleicht auf irgendeine Art und Weise regulieren, bestrafen. Aber oftmals geht es eher nur um uns und wie wir mit dieser Emotionalität nicht gut gelernt haben, umzugehen. Also das ist für mich ein wichtiges Anzeichen, also den Ärger vorher wahrzunehmen, die Verspannung wahrzunehmen. Und das geht natürlich nur, wenn ich kurz aus dem Autopiloten aussteige. Wenn ich so im Funktionieren bin, dann breche ich irgendwann zusammen oder es eskaliert halt an jeder Stelle wieder. Na, das heißt, wenn ich zu Hause merke, 7-mal die Woche explodiert es bei uns zu Hause, dann kann ich mir in der Tat die Frage stellen, wie viel trage ich dazu bei? Wie gehe ich zum Beispiel, wenn ich von Arbeit nach Hause komme, über die Türschwelle in unsere Wohnung, in unser Haus rein? Wie bin ich da überhaupt schon? Na, meistens ist es so, hey, ich brauche erstmal Ruhe. Hey, jetzt bin ich sofort in allem drin, obwohl ich noch gar nicht so richtig meine Arbeit abgeschlossen habe. Das ist aus Müttersicht total sinnvoll, dass wir das sofort übernehmen. Und gleichzeitig kann es eine Überforderung sein für unser Nervensystem, für das, wie wir gewohnt sind, mit all dem Druck umzugehen oder eben nicht. Dass ich dann für mich auch lerne, hey, ich weiß, du willst gerade kuscheln und spielen, gib mir 10 Minuten, dann bin ich bei dir. Na, dass wir uns zugestehen, unsere eigenen Grenzen dazu, da nicht noch mehr zu überstrapazieren. Und dann wirklich entspannter bei unseren Kindern zu sein, weil wir unser eigenes Bedürfnis nach Ankommen ernst genommen haben. Und das ist was wir ehrlich mit unseren Partnern besprechen müssen, weil sich das sonst wie so ein Ego-Trip anfühlt. Ne? Weil ich will natürlich nicht als Mann dastehen, ich mache jetzt hier alles, damit es mir gut geht und du mach halt, was du denkst. Sondern das ist von einer Absprache. Ne? Wenn ich mir zugestehe oder meine Partnerin mir zugesteht, dass ich wirklich regelmäßig Sport mache, dass ich rausgehe, dass ich auch noch andere soziale Interaktionen habe, dass ich entspannter bei den Kindern sein kann, dann muss sie auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Und viele Mütter haben genauso ein schlechtes Gewissen, die haben genauso Schwierigkeiten loszulassen, die haben genauso auch Schiss, dass es irgendwie schief läuft, wenn sie sich da rausnehmen. Aber das gehört mit zur Erfahrung, zum Erfahrungssammeln dazu. Schleichende Erschöpfung und Wut ist vermutlich noch mit einer ganzen Menge anderen Anzeichen verknüpft, die sich oft bei uns erst zeigen, wenn wir dann irgendwie krank werden. Ne? Wenn wir merken, okay, wir sind ziemlich oft angeschlagen, wir haben ziemlich oft einen Infekt oder wir schlafen schlecht oder wir merken, dass wir sehr schnell gereizt sind mit unseren Kindern. Das sind alles für mich Indizien zu gucken, hey, hier müssen wir entgegensteuern. Niemand anders wird das für uns machen. Das ist der Punkt. Das ist das, was für mich diese Macht des Vaterseins auch beinhaltet. Wir haben die Macht oder die Verpflichtung, für uns zu sorgen und solche Anzeichen ernst zu nehmen. Und wir sind als Männer nicht gut trainiert, das zu tun. Also es ist immer auch ein Lernprozess in gewisser Weise mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, vielleicht auch mit anderen Männern. Aber dass wir frühzeitig mit dieser unterdrückten Wut in Kontakt kommen, wie man so schön sagt, und dass wir der Erschöpfung vorbeugen. Weil niemand, also keiner unserer Familie braucht einen Vater, der ständig aus dem letzten Loch pfeift.
Prävention, ne, ist ja sowieso irgendwie das Wichtigste fast. Flo, ich hätte tatsächlich noch eine Spotify-Frage auf Lager. Ich weiß nicht, hast du vorher noch was?
Nee, ich bin ja eher so der Musiktyp. Insofern ist für mich Selbstprävention auf jeden Fall viel Musik hören. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang.
Ja, super. Okay, du, dann gehe ich mal dazu über, Carsten. Also du bist ja ein alter Hase bei uns im Podcast, das heißt, du weißt, was jetzt kommt und alle, die regelmäßig uns hören, auch. Zum Ende hin haben wir immer die gleiche Frage. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen. Idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt, kann aber auch dein Lieblingslied sein. Ein Lied, was du heute Morgen beim Frühstück gehört hast oder das Lieblingslied deiner Kinder. Du hast freie Wahl, Carsten. Welches Lied darf auf unsere Playlist?
Also was ich auf jeden Fall, ich mag sehr das einiges vom neuen Linkin Park-Album finde ich ganz großartig. Also genau diese Aspekte, die wir vielleicht so ein bisschen unterdrücken, dass Wut mehr Platz hat, wirklich dieses Rausgehen, in die Emotionalität kommen. Aber auch und vor allem, und ich glaube, das ist manchmal neben Fußball so der einzige Bereich, wo Männer sich auch Tränen erlauben können, in wirklicher emotionaler, orchestraler Musik. Und ich war lange Zeit so ein bisschen so ein Teilzeit-Krufti in meiner Frankfurter Zeit, und ich bin sehr, sehr gerne in einen Gothic-Club gegangen, der übrigens Final Destination hieß, witzigerweise. Und da haben mich in der Tat Dinge am meisten berührt, die so eine tiefe Emotionalität hatten, die viel sowas Orchestrales hatten und mich wirklich berührt haben. Und das können ganz kleine Singer-Songwriter-Dinger sein, irgendwie, also wirklich mir was zu suchen, wo ich in Kontakt mit meiner Emotionalität komme. Und da liste ich euch jetzt nichts auf, aber wirklich, das merke ich auch, was ich mit meinen Kindern zusammenhöre. Das sind oft sehr emotionale Sachen, wo sich auch meine Kinder total abgeholt und berührt fühlen. Und das finde ich großartig.
Also ich glaube, es ist auch nicht, es klang jetzt sehr witzig, das Intro zu dem Thema Musik, ne? Aber im Endeffekt liegt ja wirklich was sehr, sehr Wichtiges dahinter, weil auch ich bin zum Beispiel ein Mensch, es gibt gewisse Emotionen, da komme ich nur über Musik mit in Berührung. So, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen einfach da draußen, und gerade Vätern gibt es da sicherlich ganz viele Exemplare.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Welcher Song war es nochmal?
Ja, eben hatte ich ja gar keinen Song, Mann.
Das ist gar nicht schlimm. Wir können ja sonst einfach, wir sagen Linkin Park kommt auf die Papas Playlist.
Nee, warte, ich hab den Song, warte. Das ist die letzte Single, aber ich habe vergessen, wie es heißt.
Das macht gar nicht schlimm. So ein kleiner Cliffhanger am Ende jeder Folge ist gar nicht doof. Also,
find ich auch.
Wer wissen will, welchen Song Carsten auf die echte Papas Playlist setzt, geht jetzt einfach mal zu Spotify und schaut direkt dort nach. Die echte Papas Playlist könnt ihr bei Spotify abonnieren, genauso wie in unserem Podcast. Wir schalten jetzt rüber zur Werbung übrigens, Carsten. Also, hört unseren Podcast an. Bewertet ihn, sagt's weiter. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne uns eine E-Mail schreiben. Und wohin diese E-Mail geht, das weiß wie immer der Flo.
Stimmt. Genau, die geht an podcast@echtepapas.de. Da freuen wir uns.
Und wo wir gerade bei Werbung und Podcast sind, gehen wir gleich weiter zu Carsten. Nämlich, du hast auch seit neuestem einen neuen Podcast. Magst du dazu noch zwei Sätze sagen?
Gerne, natürlich nicht auf dem Niveau, wie ihr hier seid und mit der Erfahrung.
Nein, höher natürlich, sehr aber viel höher.
Damit
können wir leben.
Ich fange damit erstmal alleine an, aber in der Tat versuche ich so diese Verletzlichkeit, diese Berührbarkeit mehr ins Vatersein reinzubringen. Und Vaterherz heißt deswegen mein Podcast. Den empfehle ich natürlich gerne. Und wer weiß, vielleicht finden wir uns auf der anderen Seite dort mal in nächster Zeit zusammen.
Oh, wir kommen gerne.
Ja, wir würden uns freuen. Genau. Ansonsten, wenn man jetzt, ich sag mal, Blut geleckt hat, wenn man noch mehr über Carsten Fonno erfahren will, wo geht man am besten hin? Was sind deine präferierten Social-Media-Accounts? Oder muss man die Glotze anschalten, wenn man dich demnächst sehen will? In die Buchhandlung gehen. Was sollen wir machen, Carsten?
Na, ihr habt gemerkt, bei Musiktipps seid ihr bei mir nicht richtig, aber bei vielen anderen Sachen. Also auf meiner Webseite www.carstenfonno.de mit V und Doppel-N auf jeden Fall. Und bei Instagram bin ich auch unter dem Namen verfügbar und bin da auch ziemlich aktiv. Ja, ich glaube, damit lasse ich es.
Das ist gut. Dann kommen wir dich mal besuchen.
Sehr schön.
Ich freue mich. Genau, das war eine Einladung, ne? Oder?
Ja, absolut.
Super. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine Impulse. Ich glaube, hat wirklich vielen was gebracht. Also mir hat es auf jeden Fall was gebracht und ich glaube, vielen Hörer und Hörerinnen da draußen auch.
Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Schöne Grüße nach Hamburg.
Sehr gerne.
Danke, gleichfalls. Bis bald und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.